nur jede von euch ermutigen, da dem inneren Anreiz zu folgen. Und der Rest kommt von mir.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leaders in Health, dein Podcast über Female Empowerment, Digital Transformation und Future Work im Gesundheitswesen. Mein Name ist Dr. Dilan Sinam Salt. Ich bin Ärztin und Gründerin von Leaders in Health und dem Digital-Startup SediDoc. In diesem Podcast sprechen wir über die Sichtbarkeit von Ärztinnen, warum heute Frauen in den Führungspositionen unterrepräsentiert sind, über verantwortungsbewusste Führung und ein zeitgemäßes Arbeitsleben. Hier erfährst du, warum Diversität und die Digitalisierung im Gesundheitswesen wichtig für uns alle ist. Lieber Benedikt, herzlich willkommen zu unserer heutigen Leaders in Health Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Ja, Benedikt, wie komme ich eigentlich auf dich und warum machen wir heute den Podcast? Vor Jahren habe ich am UKD Medizin studiert und war bei einer Mentoring-Veranstaltung dabei, in der du erzählt hast, dass dein Weg nicht, wie man vielleicht davon ausgehen würde, bei einem stellvertretenden ärztlichen Direktor, dass er geradlinig war, sondern ganz im Gegenteil, dass du auch Herausforderungen auf deinem Weg hattest. Das fand ich total bemerkenswert. Mir ist das jahrelang im Gedächtnis geblieben und hat mich auf meinem Weg sehr ermutigt, dass ich zu Beginn einfach auch nicht wusste, wo denn mein Platz in der Medizin im deutschen Gesundheitswesen ist. Vielleicht erzählst du kurz, wer du bist und was du so machst.
Ja, vielen Dank. Das beeindruckt mich, dass du dich nach so langer Zeit noch an diesen kleinen Moment erinnerst, wo ich versucht habe, einen Einblick in meinen eigenen beruflichen Weg zu gewähren. Ja, wie das sah der aus? Ich habe schon während der Schulzeit mich sehr stark für Biologie interessiert und habe so erste Widmungen aufgenommen in Richtung Medizin, indem ich mich bei einer Kinderarztpraxis schon sehr früh auch um ein Praktikum als Schüler bemüht habe. Und das hat meinen Wunsch damals sehr verstärkt, zum einen in die Medizin zu gehen und eben eigentlich auch damals mit dem Wunsch, Kinderarzt zu werden, dieses Studium anzustreben. Ich habe dann in Aachen Medizin studiert. Und ich muss gestehen, das war schon der erste Knick im Laufe meines beruflichen Wegs, dass ich nämlich gemerkt habe, während des Studiums, und ich habe auch mal 6 Wochen in Glasgow in der großen Kinderklinik formuliert, dass ich gemerkt habe, das ist doch nicht dein Fach. Auch wenn das der ursprüngliche Anlass war, warum ich überhaupt in die Medizin gehen wollte, weil mich das sehr, sehr stark gestört hat, dass das Patient und Gesprächspartner häufig in verschiedene Menschen zerfallen, sage ich mal, dass da nicht eine einheitliche Rolle ist. Und das hat mich sehr, sehr gestört. Und gleichzeitig sind mir andere Fachgebiete begegnet, die ich extrem spannend fand, sodass ich dann tatsächlich nicht Pädiater geworden bin. Vielleicht zu der Ausgangssituation, als ich mit dem Studium nahezu fertig war, das war eine Zeit, das können wir uns, glaube ich, heute so gar nicht mehr vorstellen. Da gab es praktisch keine Stellen für Ärztinnen und Ärzte. Es war extremst schwierig. Viele von uns sind nicht etwa, weil sie das echte Interesse hatten, sondern weil sie in Deutschland keine Arbeit gefunden haben, ins Ausland gegangen, damals zu der Zeit. Und es stellte sich für viele von uns gar nicht die Frage, was ist denn jetzt mein Wunschfach, sondern wie schaffe ich es überhaupt, irgendwo in ein Beschäftigungsverhältnis zu kommen? Und ich hatte damals eine Doktorarbeit in der Pathologie begonnen. Und das war dann ehrlicherweise für mich auch der Anlass, wo ich gedacht habe, ja, das könnte vielleicht doch auch dein Fach werden. Ein Stück weit, aber durchaus auch dadurch geprägt, dass ich einfach einen Aufhänger, einen Auslöser gesucht habe, mit dem ich mich halbwegs glaubhaft auch bewerben konnte. Und so bin ich dann tatsächlich dann in der Uniklinik in Mainz gestartet und habe dort meine Weiterbildung in der Pathologie begonnen. Habe dann da aber auch schon ziemlich rasch im Laufe des ersten Weiterbildungsjahres gemerkt, dass mir der unmittelbare Kontakt mit den Patientinnen und Patienten doch so stark fehlt, dass das nicht das Fach sein wird, das ich ein Berufsleben lang auch ausfüllen würde. Und dann habe ich mich an mein PJ-Wahlfach erinnert, das war in der Tat die Anästhesie, und habe mich dann eine Stelle als Weiterbildungsassistent beworben, an ganz, ganz vielen Stellen damals in Deutschland. Und ja, mehr oder weniger zufällig habe ich dann an der Uniklinik in Freiburg in der Anästhesie eine Weiterbildungsstelle bekommen. Und das ist vielleicht auch so ein Hinweis, der auch eine größere Gültigkeit vielleicht auch für andere haben könnte. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass in der extrem schwierigen Arbeitsmarktsituation damals die Tatsache, dass ich vorher schon mal in ein anderes Fach, ja, und auch in die Pathologie reingeschaut habe, mir geholfen hat, auch eine Stelle zu bekommen. Also, und das ist etwas, was sich mir jetzt im Rückblick aus der Position eines Leiters einer großen Klinik, der tagtäglich auch Kolleginnen und Kollegen mit rekrutiert für die eigene Klinik, dass ich das als eine unglaubliche Bereicherung ansehe, dass es immer mehr junge Ärztinnen und Ärzte gibt, ja, die in unser Fach, die Anästhesiologie, kommen, um hier ihre Weiterbildung zu machen, aber oft eben auch schon einen Background aus anderen Fächern mitbringen. Und diese Sichtweise dann auch in den eigenen Reihen mitzuhaben, ist ein unglaublicher Gewinn, denn das färbt rechts und links ab. Ich habe zum Beispiel in der Zeit mehrfach auch sogar eine Konstellation gehabt, wo ein Oberarzt aus der Kardiologie seine Weiterbildung bei uns in der Anästhesiologie begonnen und auch komplett abgeschlossen. Ein Oberarzt aus der Pädiatrie hat auch seine komplette Weiterbildung noch on top in der Anästhesiologie gemacht. Und das ist so ein Grundmotiv, was ich gerne auch verstärken würde, was du offensichtlich damals auch aufgegriffen hast. Und was auch, glaube ich, ganz angenehm und positiv den maximalen Entscheidungsdruck herausnimmt, wenn man an dieser Stelle steht, sich direkt für ein ganzes Berufsleben entscheiden zu müssen, indem man einfach schaut, was ist der nächste gute Schritt für mich und ich den durchaus zuversichtlich gehen kann, weil ich weiß, letztlich ermöglicht mir dieser eine Schritt unzählige weitere, ja, auch in andere Richtungen. Aber wenn ich schon mal einen gegangen bin, dann kann ich den nächsten auch sicherer gehen. Insofern würde ich diesen Appell gerne auch nochmal rückblickend bekräftigen.
Ja, es ist total spannend und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das einfach total viele, ja, tiefgehende Themen sind, die du zusammengefasst hast. Das eine ist ja, und das Letztere, was du gesagt hast, das finde ich besonders spannend, dass wir ein, ja, wie nennt man das, einen Beruf haben mit lebenslangem Lernen. Das wäre eigentlich, ich glaube, im Vordergrund steht bei den jungen Kolleginnen dieser zeitliche Druck, den wir ja gar nicht unbedingt brauchen. Also erstmal die eine Weiterbildung, dann die andere Weiterbildung. Also dieses Studium, diesen Beruf Medizin anzugehen, ja, mit der Erkenntnis, also oder mit dem Wissen oder mit der Sicherheit, einfach, mir fällt das richtige Wort gar nicht ein, dass man nicht unbedingt was erreichen muss, sondern dass man diesen Weg geht, weil es eine Berufung ist und weil wir auf diesem Weg einfach ganz viel zu lernen haben. Und daraus ergibt sich ja auch, und das finde ich total spannend, die Diversität der Expertise dann in den Teams. Wenn man einfach nur, wenn jeder nur einen Weg geht, also Chirurgie, Chirurg und dann Anästhesiologie, Anästhesist, dann haben wir eben diese Diversität der Expertise gar nicht, die ja gerade in unserem Beruf unglaublich wichtig ist.
Absolut, ich kann das nur bestätigen, zumal das ist eigentlich noch ein weiteres Argument, auch an dieser Stelle ein Stück weit gelassener die eigene Entwicklung anzugehen. Die Art und Weise, wie Patientenversorgung in Kliniken erfolgt, löst sich immer mehr von den Grenzen einer einzelnen Klinik. Früher hat man als Patient eine Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt in die Klinik für Kardiologie. Da hat einen meist der Hausarzt in irgendeiner Weise beraten oder sogar zugewiesen. Aber man ging in eine Klinik. Und das ändert sich gerade grundlegend. Das Konzept ist, dass behandlungsanlass- oder organsystembezogen alle Kompetenz gebündelt wird und der Patient geht in ein Herzzentrum und dort begegnen ihm alle Experten aus unterschiedlichen Fachdisziplinen, ja, und auch unterschiedlichster Profession und versuchen, die bestmögliche Versorgung für diese Patientin an diesem einen Ort herzustellen. Und das führt dazu, dass wir immer mehr auch Teams bilden, die sich zusammensetzen aus Angehörigen unterschiedlichster Kliniken und Fachdisziplinen. Und das ist auch nochmal aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Punkt, diese zwanghafte Fokussierung auf das richtige Fach hinter sich zu lassen, weil sich die Grenzen ohnehin aus meiner Sicht zum Glück mehr und mehr auflösen.
Ja, absolut. Du sprichst ja auch, ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, der eine Druck ist, das richtige Fach zu finden und von Anfang an das Richtige in Anführungsstrichen zu machen. Und das andere ist eben irgendwie dieser zeitliche Druck, den die KollegInnen haben, teilweise. Die dann sagen, ich will jetzt meinen Facharzt machen, dann möchte ich, weiß ich nicht, Oberärztin werden und dann möchte ich aber auch irgendwie eine Leitungsposition haben und so weiter. Die ist ja auch berechtigt, die ist ja auch in Ordnung, die ist ja auch gut, ne? Jeder bringt Medizin ja auch irgendwie so voran. Das führt aber bei den KollegInnen einfach zu der Herausforderung oder die haben halt besondere Schwierigkeiten, weil sie ja sich nicht richtig aufgehoben, repräsentiert, vertreten fühlen und vielleicht diese Wege auch gar nicht gehen oder einfach einen höheren Druck verspüren und dadurch diese Gelassenheit nicht haben, die eigene Entwicklung zuzulassen.
Ja, also ich glaube, da muss ich oder müssen wir auch selbstkritisch sagen, dass wir noch viel zu sehr verhaftet sind in einem Denken, das tatsächlich wie vor ein, zwei Jahrzehnten absolut Standard genau sich daran orientiert, dass man an einem Tag X beginnt, nimmt seine Tätigkeit, seine Weiterbildung auf und absolviert das dann in einem kompakten Zeitsegment unter permanenter Vollbeschäftigung bis zu einem Tag X. Im Idealfall in der kürzesten Weiterbildungszeit. Und das Umdenken, was notwendig ist, um mehr auch angepasst an Veränderungen in der aktuellen Lebenssituation, vielleicht aber auch in den Schwerpunkten und Interessen, die mir gerade besonders wichtig erscheinen, ein eher modulares, flexibleres Weiterbildungskonzept zu entwickeln, das steckt ehrlicherweise an den meisten Stellen noch absolut in den Kinderschuhen. Wir sind auch in den Lern- und Lehrtechniken, die wir im Rahmen der Weiterbildung ansetzen, noch relativ konventionell unterwegs. Ich denke zum Beispiel an die Punkte, die wir jetzt alle quasi im Express-Tempo während der Pandemie auch uns angeeignet haben. Da sind ganz viele Elemente drin, die selbstverständlich auch in Zukunft auch in Phasen eines unterschiedlichen Beschäftigungsumfangs eine solche Entwicklung viel besser unterstützen können. Ganz banales Beispiel. Traditionell haben vor Corona unsere Oberärztinnen-Sitzungen immer in Präsenz stattgefunden. Selbstverständlich. Wir haben das während Corona umgestellt und haben uns dann aber gefragt, sollen wir das jetzt so lassen oder gehen wir zurück in die Präsenz? Und ich würde mal sagen, dass wir mit 90-prozentiger Mehrheit alle gesagt haben, nein, nein, wir bleiben in dem virtuellen Modus, uns zu treffen. Und darum komme ich da gerade drauf, weil das ermöglicht zum Beispiel auch Kolleginnen, die im Moment gar nicht in der Klinik sind, nicht sein können, Mutterschutz, Elternzeit, oder aber einfach auch Kita-Endzeit und dann von zu Hause aus flexibel an diesen Treffen auch teilnehmen können. Und ähnlich gilt das natürlich auch für ganz viele andere Inhalte, die wir im Rahmen der fachlichen Weiterbildung auch vermitteln. Trotzdem glaube ich, dass wir das bei weitem nicht ausgeschöpft haben bisher und dass da ein immenses Potenzial liegt, auch noch in Bereichen, die wir ehrlicherweise bisher noch gar nicht professionell bespielen. Ich denke nur an Dinge wie, gerade in einem Fach wie der Anästhesiologie, wo es nicht nur theoretisches Wissen und Kenntnisse gibt, sondern auch faktische Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wir haben zwar sowas wie ein Simulationszentrum, aber das ist auch bisher etwas, das tatsächlich auch nur vor Ort und präsent so realisiert werden kann. Mit Augmented Reality, Virtual Reality gibt es ganz neue Möglichkeiten, auch Fertigkeiten lebendig zu halten in Phasen, wo ich nicht in der Klinik meine Weiterbildung auch in Präsenz ausüben kann. Und hinter dieser Ebene liegt dann in Deutschland besonders ausgeprägt dann immer noch die formal-juristische, dass nämlich jede einzelne Landesärztekammer für sich definieren kann, was sie denn dann tatsächlich auch als Voraussetzung für die Weiterbildung anerkennt oder eben auch nicht. Das heißt, das ist schon ein ziemlich aufwendiger Prozess und darum sind wir da halt auch noch nicht so weit. Aber ich glaube trotzdem, dass da sehr, sehr viel Entwicklungsspielraum noch ist, um dann eben auch in Bezug auf das flexiblere, dynamischere Entwickeln einer solchen Qualifikation sich besser anpassen zu können an die Bedarfe und Bedürfnisse, die die in Weiterbildung befindliche zu einem bestimmten Zeitpunkt hat.
Das finde ich besonders schön, wie du das formuliert hast und wie du es beschrieben hast, welche Möglichkeiten und Optionen wir eigentlich noch haben oder Ressourcen, die wir noch gar nicht ausschöpfen. Da bist du auf jeden Fall ja nicht die Regel unter den leitenden Ärzten. Das kann ich dir so versichern. Ja, vielleicht erreichen wir das, wenn wir weg von diesen Zeiten kommen, hin zu kompetenzbasierter Medizin, wie es ja auch vielleicht andere Länder vormachen, wie es auch die Bundesärztekammer in Teilen ja auch vorhat. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Dann wird es halt weggehen vom, gerade in der Weiterbildung, vom Arbeitsvertrag hin zu richtigen Ausbildungsverträgen oder Weiterbildungsverträgen. Und ja, digitale Tools nicht nur zum Verlagern der Oberarztkonferenzen genutzt werden, sondern da gehst du ja noch mal 3 Schritte weiter, indem du sagst, Fortbildungen können sogar digital stattfinden, wo ich häufig auch die Rückmeldung bekomme, Weiterbildung kann niemals digital stattfinden. Das funktioniert nicht. Vielleicht die theoretischen Teile, aber das, was du jetzt angemerkt hast, das ist ja die Zukunft. Ich meine, früher hat man auch nicht geglaubt, dass jeder eine Smartwatch hat oder überhaupt so ein iPhone. Und vielleicht haben wir ja in Zukunft alle so eine Brille zu Hause,
Ja,
ja?
also ich glaube in der Tat, auch wenn das jetzt vielleicht ein wenig spacig klingt, dass da enorm viel auch Potenzial ist, was wir bisher ehrlicherweise nur zu einem Bruchteil heben. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Refinanzierung, aber ich glaube, dass dort definitiv Gestaltungsmöglichkeiten sind, die wir nicht nutzen. Und letztlich sind wir ja ganz häufig im Alltag in der Situation, wo wir uns mehr Menschen wünschen würden, die tatsächlich auch die Versorgung mittragen würden, nicht nur im ärztlichen Bereich, auch im pflegerischen Bereich. Und ich glaube, unsere mangelnde Kreativität in Bezug auf Wege der Qualifizierung ist ein wesentlicher Grund, warum uns das eben nicht gelingt, genügend Menschen zu attrahieren und dann eben auch dauerhaft so qualifizieren, dass sie dann auch in diesen anspruchsvollen Bereichen tätig bleiben wollen und ehrlicherweise oft auch bleiben können.
Ich finde es total in inspirierend, wie du es formulierst, mit, dass wir anfangen, die Wege zur Qualifizierung eben so zu gestalten, damit sich danach der nächste Schritt, eben der Beruf oder in der Berufung, das ebenso auch widerspiegelt. Was du vorhin auch nochmal gesagt hast, damit ich auch darauf eingehe, früher gab es bei dir diesen Stellenmangel. Also in deiner Zeit, als du dich beworben hast. Heute sieht das ja ganz anders aus. Heute sprechen wir davon, dass die Ärztinnen sich ja die Stellen aussuchen können. Egal, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ich mache auch andere Erfahrungen, dass ich habe auch Kolleginnen, die einfach nicht die Stelle finden, die sie haben möchten. Aber wie ist das denn? Siehst du diese Herausforderung bei deinen jungen Mitarbeitern, die vielleicht ja das Arbeitsleben anders betrachten? Wie gehst du darauf ein? Was sind die Herausforderungen zwischen den Generationen? Ihr habt ja jetzt auch ältere Oberärzte, dann habt ihr ganz junge KollegInnen. Wie funktioniert das? Vielleicht können wir ja mal an dem Alltäglichen sozusagen was mitbekommen, wie die Zusammenarbeit funktioniert.
Ja, das kann ich gerne versuchen zu erläutern. Ja, in der Tat ist das schon an manchen Punkten etwas, wo ich auch zugeben muss, dass dieser dieses Miteinander auch in unserer Klinik nicht immer optimal funktioniert. Und das hat sich gerade auch in der Zeit der Pandemie, als Begegnungsmöglichkeiten auch innerklinisch erheblich eingeschränkt waren, an manchen Stellen auch durchaus kritisch gezeigt, dass die Erwartungen, die junge Kolleginnen und Kollegen an uns haben, von uns so nicht erfüllt wurden. Und ein ganz wesentliches Problemfeld betrifft aus meiner Sicht Art und auch Frequenz des Feedbacks. Meine Generation ist mehr oder weniger groß geworden unter Rahmenbedingungen, wo also sehr verlässlich negatives Feedback gegeben wurde, anlassbezogen, anlassunabhängig selten und anlassbezogenes positives Feedback noch viel seltener. Und ich mache die Erfahrung und wir versuchen gerade auch diesen Prozess deshalb in unserer Klinik neu aufzustellen, dass diese auf der eigenen Sozialisation basierende Umgehensweise mit Feedback den Erwartungen vieler junger Kolleginnen und Kollegen überhaupt nicht mehr gerecht wird. Wir waren uns dem Problem so gar nicht bewusst, bis wir dann, wir machen regelmäßig einen Austausch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zweimal im Jahr. Und da ist uns das ziemlich deutlich mitten in Corona gespiegelt worden, dass da eine große Enttäuschung herrscht, dass wir nicht engmaschiger und differenzierter und regelmäßiger auch Rückmeldung geben zu dem, was schlecht, aber eben auch zu dem, was vielleicht gerade gut läuft. Und das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis. Und wir haben an dem Punkt tatsächlich uns auch externe Unterstützung geholt, um auch ja, ein Stück weit Techniken zu erlernen und zu etablieren, um in anderer Weise auch professionell Feedback geben zu können. Das ist vielleicht ein Beispiel, was mich gerade in den letzten 2 Jahren sehr stark beschäftigt hat, auch in meiner Funktion als Leiter dieser Klinik, weil es mir vor Augen geführt hat, dass das, was ich so als normal empfunden habe in dieser Hinsicht, in Bezug auf Führen, sich bei weitem nicht mit dem deckt, was diejenigen erwarten, die gerade vor 1 oder 2 Jahren die Weiterbildung in meiner Klinik begonnen haben.
Das zeichnet euch ja besonders aus, würde ich jetzt mal sagen, mit all der Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, dass ihr tatsächlich auf diese Erwartungen auch eingegangen seid. Also viele Klinikleitungen wären ja gar nicht auf diese Erwartungen eingegangen. Aber dass ihr es gemacht habt, muss doch ein unglaublich positives Signal gewesen sein gegenüber den Mitarbeitenden. Haben die das mitbekommen?
Definitiv, ja. Also und ich glaube, da könntest du auch Mitarbeiterinnen in meiner Abwesenheit zu befragen, dass die das gemerkt haben. Und auch an dem Punkt nochmal, um das gleiche Thema nochmal aufzugreifen, war auch der Weg mindestens so wichtig wie das Ziel. Und zwar haben wir zu einem Thema im Feedback, aber auch noch zu 2, 3 anderen Themen, zum Beispiel Einsatz von Schwangeren, zum Beispiel Verbesserung der Kommunikation in der Klinik, erstmalig Arbeitsgruppen gebildet, die ganz bunt gemischt zusammengesetzt waren. Angefangen von Assistentinnen im ersten Weiterbildungsjahr bis zu Mitgliedern aus dem Leitungsteam oder auch mir persönlich. Und das ist vielleicht auch nur so eine Kleinigkeit am Rande, war aber extrem wichtig. Wir haben die Moderation in diesen Arbeitskreissitzungen immer weiter vorgenommen. Und das habe ich vorher ehrlicherweise so auch nie gemacht. Wir haben immer, glaube ich, ziemlich stringent unsere Klinik top-down geführt. Aus der Klinikleitung, Klinikdirektor, Stellvertreter, Leitungsteam, 4, 5 Oberärztinnen und Oberärzte als Geschäftsführende oder leitende Oberärztin. Und schon rein die Oberarztrunde, war das alles ziemlich top-down. Und die Erfahrung in diesen Gruppen jetzt zu machen, bei der Entwicklung von Lösungen zu den 3 Themenfeldern, war erstens, ja, auch wenn wir dachten, wir wissen eigentlich ziemlich viel, sind da Aspekte reingekommen, wo ich mir sicher bin, das wäre uns im Leitungsteam alleine niemals in den Sinn gekommen. Und das fand ich jetzt auch, also ich gerade bei der Chefposition, wo ich oft auch Dinge versuche umzusetzen und es funktioniert einfach nicht aus den unterschiedlichsten Gründen, war das auch extrem wichtig, auch für die Akzeptanz, dass alle in diesen Arbeitsgruppen auch gemerkt haben, oh, wir sollten eigentlich viel weiter sein, sind das aber noch nicht, weil das nicht funktioniert hat, weil das nicht funktioniert hat, weil das nicht funktioniert hat. Das heißt, das wurde irgendwie eine Aufgabe von uns allen, ja, mit Höhen und Tiefen, mit Vor- und Rückschritten. Und das Verständnis dafür, dass zum Beispiel nicht in einer Woche ein neues Konzept vorliegen kann, wie Schwangere in unserer Klinik an ihrem Arbeitsplatz eingesetzt werden können, entsteht dann, wenn man sich mit dem betriebsärztlichen Dienst verabreden muss, wenn man schauen muss, ob von der Bezirksregierung dann nochmal jemand draufschaut, wenn man gucken muss, ob das Ganze dann immer noch mit der Weiterbildungsverordnung konform geht und man merkt, wow, das ist ja ein Riesending. Aber zum Schluss sind wir an den Punkt gekommen, wo wir tatsächlich eine neue Matrix erstellt haben für unsere Klinik, wo jedes Tätigkeitselement aus der Weiterbildungsordnung gelistet ist. Und wir haben das aufgeteilt über Bereiche, wo in welchem Umfang ein Einsatz möglich ist, haben dabei auch Kapazitätsaspekte mit berücksichtigt. Aber das war ein Ergebnis einer Arbeit von ungefähr 6 Monaten. So dass ich glaube, auch da, der Weg war extrem wichtig und die Akzeptanz und das Verständnis in beide Richtungen ist dadurch ein anderes geworden. Das glaube ich, könntest du auch jemand anders fragen, wenn ich vor der Tür wäre.
Das ist total großartig, dass ihr so ein Programm durchgezogen habt. Das ist wirklich eine Seltenheit. Und du kannst mir glauben, ich habe in den letzten Jahren mit ganz vielen leitenden Ärzten gesprochen. Und ich glaube, ich habe noch nie so ein, ich nenne das jetzt mal Kommunikationstraining innerhalb einer Klinik gehört. Aus anderen Branchen kennt man das. Mein Mann beispielsweise, der ist in der Industrie tätig, da kennt man das. Da erzählt er mir ständig, dass die irgendwie zusammenkommen, um irgendwelche Trainings zu haben, um als Team besser gemeinsam arbeiten zu können. Und in der Medizin, obwohl wir so eng und so intensiv zusammenarbeiten, haben wir fast gar keine Teamtrainings zusammen, wo die gemeinsame Kommunikation besprochen wird. Ich finde das super vorbildlich. Und die Frage ist, ob sich das natürlich auch andere Kliniken innerhalb des UKD abgeschaut haben. Und worüber ich noch nachgedacht habe, ist das, was du eigentlich zuletzt gesagt hast, wenn die verstanden haben, was du umsetzen wolltest, das hat an verschiedenen Punkten nicht verstanden. Aber du hast es erklärt, was daran besonders wichtig ist, weil das, was in deinem Kopf ist, sieht ja keiner. Du bist zwar der Chef, aber man kann ja nicht reingucken. Du willst irgendwas umsetzen, aber die Motivation, die Vision, das gemeinsame Ziel, warum ist das eure Klinik vorantreibt, das versteht ja nicht sofort, also kann ja keiner wissen. Aber wenn man es eben kommuniziert, dann identifizieren sie sich mit deinem Ziel, fühlen sich einbezogen und wollen das dann auch gemeinsam erreichen. Und das finde ich einfach total vorbildlich. Das ist ein unglaublich starkes Leadership. Wenn ich jetzt mal an dieser Stelle einen Anglizismus benutzen darf, zeigt es das ja.
Also ich kann das wirklich auch nur aus meiner Erfahrung bestätigen. Und es tut mir fast ein bisschen leid, dass wir so lange gebraucht haben, diesen Weg auch für uns zu finden. Denn ich glaube, sowohl die Lösung als solche als auch die Umsetzung und Akzeptanz ist eine völlig andere, wenn das aus diesem Weg an den Punkt gekommen ist.
Verstehe. Auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Ich kenne das so ein bisschen bei meinem kleinen Startup-Team, ist natürlich nicht so groß wie die Klinik für Anästhesiologie. Wir machen ja Rotationsplanung für die ärztliche Weiterbildung in Kliniken. Und das Thema treibt uns einfach so sehr an. Wir sind ein Team aus Ärztinnen und Entwicklern. Und das ist unglaublich wichtig für das Team zu verstehen, warum wir das machen. Also, wir sind zwar nur ein, vielleicht nur ein heißer, nur ein Tropfen auf den heißen Stein, in der gesamten Weiterbildung, wenn man das beobachtet, aber zumindest ein Teil irgendwie ins Drehen zu bringen, könnte das gesamte Gesundheitswesen und sogar die Gesellschaft mit verändern, wenn wir auf einmal, ich sag mal, besser, ausgebildete Ärzte in Deutschland haben. Und gerade diese Visionen sind, glaube ich, total wichtig, um sein Team anzutreiben. Ich frage mich einfach nur, ob das so präsent ist. Also wissen die Leute am UKD oder außerhalb des UKD, kriegen die das mit, dass ihr so hervorragende Teamarbeit macht?
Ich glaube ganz ehrlich, nein.
Das ist so schade. Es ist gut, dass wir diesen Podcast machen heute.
Glaube, nein. Natürlich auf einer persönlichen, spontanen Ebene, dadurch, dass wahrscheinlich oder ziemlich sicher natürlich noch Verbindungen oft bestehen zu Kommilitoninnen, und man mit denen darüber spricht, wie war so der Berufsstart bei dir, wie bist du aufgenommen worden. Und die Kontakte oft ja auch über die Zeit der Weiterbildung noch fortbestehen und damit so eine Art persönliches Benchmark-Erfolg. Aber systematisch haben wir das bisher nicht nach draußen getragen, nein.
Mir fällt nämlich auch gerade ein, du bist ja jetzt auch Präsident der DGAI
Ja.
seit
Ja.
neuestem. Vielleicht erzählst du was dazu. Vielleicht kannst du ja darüber diese Erfahrung teilen. Dann würden es natürlich viele KollegInnen mitkriegen, wie man vielleicht ja diese Teamzusammenarbeit stärken kann.
Ja, das ist in der Tat auch mit ein Motiv, warum man sich so etwas antut, wie die Präsidentschaft einer Fachgesellschaft zu übernehmen. Auch wenn das sonst nicht die Kernfrage ist, wie beschäftige ich mich die nächste halbe Stunde. Aber eben tatsächlich auch die Hoffnung, neben den fachlich-wissenschaftlichen Inhalten, die auch mitgestalten und fördern zu können, tatsächlich auch die Rahmenbedingungen mit zu beeinflussen, wie dieses Fachgebiet auch für einen größeren Kreis noch attraktiver wird. Wir tun das in sehr engem Schulterschluss mit dem Berufsverband Deutscher Anästhesisten, mit dem BDA, der eigentlich primär die Verantwortung für die berufspolitischen Aspekte hat, aber trotzdem tun wir das im engen Schulterschluss. Es gibt sowohl beim BDA, dort ist das der Young BDA, und auch innerhalb der DGAI, die junge DGAI. Und es gibt auch den wissenschaftlichen Arbeitskreis Nachwuchs in der Anästhesie und Intensivmedizin, die tatsächlich eine solche Plattform auch bieten, um ähnlich wie jetzt auch Transparenz herzustellen über solche Ansätze. Und ohne das jetzt selber schon überblicken zu können, wäre ich schon ein wenig optimistischer, dass das auch an anderen, auch Klinika, nicht nur universitärer Art, auch versucht wird umzusetzen. Aber ja, dort kann man einen Austausch erzeugen, auch über das, was wir jetzt versucht haben in den letzten Jahren. Und das werde ich auch dort mitnutzen.
Zumindest ist das eine Plattform, um das natürlich
Ja.
präsent zu gestalten und diese neuen Wege in der Medizin auch darzustellen. Ich finde das super wichtig, weil ich manchmal das Gefühl habe, oder nicht nur ich, sondern wirklich in den letzten 3 Jahren, Leaders in Health, auch viele Hörerinnen und Teilnehmerinnen merken, es geht häufig bei diesen Kongressen oder zu so Zusammenkünften der Medizin natürlich immer um das Fachliche, ganz klar. Aber darüber hinaus sind wir ja dann auch Führungskräfte in der Medizin. Und das machen wir irgendwie on the go, bringt uns auch nicht wirklich jemand bei. Da fällt mir ein, dass du ja gesagt hast, du hast dieses Praktikum beim Kinderarzt gemacht. Du kommst nicht aus einer Arztfamilie, glaube ich. Aus was für einem familiären Umfeld kommst du eigentlich? Und wie hast du denn diesen Weg gefunden, ohne diese direkten, ich sag jetzt mal, aus der Familie Elternärzte zu haben? Hattest du, ja, ich sag mal, Mentoren oder irgendwelche Vorbilder, die dich auf diesen Weg geführt
Also
haben?
ich glaube, das waren zwei unterschiedliche Impulse, die da so zusammengefunden haben. Nein, definitiv waren das inhaltlich zumindest nicht meine Eltern. Meine Eltern waren beide Pädagogen, also Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer. Und insofern war das weit weg von der Medizin. Aber es gab zwei Dinge, die für mich da so zusammengekommen sind. Zum einen eben, was ich eingangs kurz erwähnt hatte, dass mich in der Schule Biologie unglaublich fasziniert hat. Ich habe auch Bio-Leistungskurs gehabt und ich hatte wirklich einen unglaublichen Spaß daran, zu versuchen zu verstehen, wie biologische Prozesse sich entwickelt haben und die Funktion des Körpers ermöglichen. Und dann hatte ich ein zweites Element, das vielleicht so auf Anhieb da gar nicht mit verknüpft zu sein scheint, war es aber im Nachhinein dann doch. Ich habe sehr viel engagiert Jugendarbeit gemacht in der Zeit, so als ich so 12 bis 18 Jahre alt war, und hatte ein großes Interesse an Menschen und da auch irgendwie entwickelnd, unterstützend tätig zu sein. Und das hat dann so in der Synthese dazu geführt, dass ich jetzt schlussendlich als Arzt Hochschullehrer geworden bin, der ja auch junge Kolleginnen und Kollegen versucht, auf diesem Weg unterstützen zu begleiten. Und ich bin insofern eigentlich schon, wenn auch nicht direkt als Pädiater da angekommen, wo ich damals als grobes Ziel loslaufen wollte und ankommen wollte.
Zumindest hat dich auf deinem Weg immer wieder oder auf dem Weg zumindest zweimal, so wie ich verstanden habe, abgehalten von der Pädiatrie als auch von der Pathologie der unmittelbare Kontakt zum Patienten. Und das hat dich ja auf dem Weg dann vielleicht sozusagen als ja, dritter Punkt dann in die Anästhesiologie geführt.
Ja, ich glaube, so
Spannend.
geht
Ja, Benedikt, ich finde deinen Lebensweg und deine Ansichten auf die Medizin nicht nur spannend, sondern auch wichtig. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr gut, dass du jetzt als DGAI-Präsident mehr Reichweite erhältst und genau dieses Wissen und ja, diese Vision von einer neuen Medizin verbreiten kannst. Und genau das ist auch unser Anliegen mit dem heutigen Podcast. Gibt es etwas, was du jungen Kolleginnen mitgeben möchtest, die sich für die Anästhesiologie begeistern?
Ich würde den Impuls mitgeben, seinem Instinkt zu folgen und in die Bereiche zu gehen, die einem im Studium als begeisterungsfähig erscheinen. Ich würde tatsächlich konkrete Aussichten in Bezug auf Weiterbildung stellen, in Bezug auf Rahmenbedingungen ein Stück weit hinten anstellen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man für das brennt, was man angeht. Und wenn man das tut, dann schafft man es eigentlich auch, die Rahmenbedingungen so zu wählen, dass das einen guten Verlauf nimmt. Aber ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Und dazu kann ich nur jede von euch ermutigen, da dem inneren Anreiz zu folgen. Der Rest kommt dann schon hinterher.
Vielen Dank für den heutigen Podcast.
Sehr gerne.
Dir hat der Podcast und die Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen? Auf www.leadersinhealth.de oder bei Instagram und Facebook unter Leaders in Health gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Referentinnen. Ich freue mich auf dein Feedback und auf die nächste Folge mit dir. Deine Dilan. Abonniere unseren Podcast, folge uns auf Instagram und empfehle uns weiter.